Hi. Genau, willkommen zu, naja, theoretisch gibt es dafür einen Algorithmus mit Accidental 4:3 Slides. Viel Spaß. Ich brauche mich selber nicht so sehr, aber ich glaube, ich brauche gerade kein Mikro hier, dann schreie ich euch alle nur an. Genau, ich bin Jules, man findet mich im Fedi. Ich bin PhD-Student, zu Deutsch auch Doktorand. Das ist das, wo man sich selber als Student sieht und die Profs der Meinung sind, man ist ein Student, wenn auch einer, der, den man vielleicht duzt und der vielleicht auch zurückduzt. Aber für die ganzen Studis ist man eher so derjenige, der diese Übung hält. Ich belege keine Kurse, ich gebe tendenziell mal einen Kurs, aber kommt irgendwie auch eher selten vor. Und ich bin in der theoretischen Informatik, also ich mache so Dinge mit so Texten und so Komprimierungen, aber das ist gerade auch gar nicht mal so relevant. Aber wenn ich immer sage, ich mache so theoretische Informatik, dann kommen dann immer so glasige Augen. Und dann hören die Leute auf zuzuhören, also vielleicht kriegen sie auch glasige Ohren. Und dann sagen sie mir, ja, das ist ja alles nutzlos. Damit haben sie tendenziell nicht Unrecht, aber aus dem falschen Grund. Und davon bin ich genervt und deswegen muss ich das jetzt klarstellen. Und damit ich das nicht euch ja jedem einzeln erzählen muss, stehe ich hier. So als Vorwarnung, was hier irgendwie so passiert. Ich erzähle nicht über Krypto, weil ich habe davon keine Ahnung, egal welche Ahnung, Art von Krypto. Ich habe auch kein Theorie-Bashing, weil das kriegt ihr auch ohne mich hin. Könnte so kleine Spuren von so Practice-Bashing irgendwie so enthalten. Es tut mir leid, da müsst ihr dann durch. Und es könnte so ein bisschen Denglisch enthalten, weil in einer Sprache bleiben ist mir echt zu anstrengend. You've been warned. Und das allererste zu, warum diese Theorie nicht unnütz ist oder nicht auf die Art, wie man das typischerweise glaubt, ist, dass was diese Theorie ist, weniger mit dieser Praxis zu tun hat, als man irgendwie meinen sollte. Also was meine ich, wenn ich von Praxis rede? Praxis ist alles, wenn ihr irgendwie so ein konkretes Problem habt, irgendwie so tendenziell, mein Drucker funktioniert nicht. Oder ich brauche da mal WLAN, kannst du da mal schnell? Nicht so unbedingt, was ist denn jetzt die ideale Art, das zu machen? Oder das schönste WLAN oder das schnellste WLAN? Aber bitte Internet. Und naja, was ist Theorie? Finde ich schwer zu beantworten, aber es ist einfacher anzufangen zu sagen, was sie nicht ist. Also das Symbolbild für Theorie ist irgendwie so das Beste, was ich mir irgendwie ausdenken konnte. Hier beliebiges Springerbuch einfügen. Ich glaube, es tut mir leid für alle, die jetzt irgendwie da so Flashbacks zum ersten Semester haben. Passiert. Mir auch. Genau. Und ja. Ja, wir haben irgendwie so keine konkrete Frage gerade. Und Theorie ist irgendwie tendenziell alles das, was Leute tun, die irgendwie sich selber Theoretiker nennen. Das kann dann irgendwie komische Auswüchse nehmen, sowas wie, ich habe schon Leute gefunden, die der Meinung sind, da kommen keine Graphen drin vor, das zählt gar nicht. Ich würde widersprechen. Also wir haben irgendwie so diese Zirkelschlussdefinition, Forschung ist, was Forscher tun. Ja. Und dieser Abstand zwischen wo Praxis endet und wo Theorie beginnt, ist irgendwie ein gutes Stück größer, als man meistens drüber nachdenkt. Also wir haben da so ganz links so diese praktischen Fragen. Dieses WLAN jetzt, bitte. Und dann auf der nächsten Ebene die Metaebene dazu. Also wie löst man sowas? Wie gehe ich daran, das zu lösen? Was für Schritte muss ich eigentlich tun, um irgendwie so ein Stück Infra aufzubauen? Nicht das konkrete How-To, sondern wie finde ich dieses How-To? Wie mache ich das? Und so weiter. Was ja irgendwie auch so ein Skill ist, den man irgendwie mit der Zeit lernt. Und darüber hinaus kann man dann immer noch so eine Abstraktionsebene hochgehen. Also weg von, wie löse ich das Teil von, ich brauche einen Computer, der Ding macht, hin zu, naja, was brauchen denn alle Leute, die so ein Tool brauchen? Also irgendwie eine Versionsverwaltung, ein Betriebssystem. Es gibt ja irgendwie so Vorlesungen über Betriebssysteme oder sowas. Also was beinhaltet das alles? Was für Probleme müssen wir lösen? Wie machen wir das? Und auch das ist irgendwie immer noch relativ konkret. Und da können wir wieder so eine Metaebene hochgehen. Und da kann man irgendwie überlegen, ja, was macht so ein Betriebssystem eigentlich aus? Was für Teile enthält das? Weg von, wie lösen wir Hilfe Memory Allocation hin zu, okay, Memory Allocation ist ein Teil von Betriebssystem, I.O. ist ein Teil von Betriebssystem und so weiter und so fort. Und da kann man wieder so einen Schritt hochgehen und fragen, ja, was für Tools könnte man überhaupt haben? So insgesamt. Bevor es eine Versionsverwaltung gab, brauchte man ein Konzept von sowas wie eine Versionsverwaltung könnte existieren. Und das ist wieder so ein ganzes Stück Vokabular, so ein ganzes Stück Ideen, so ein ganzes Stück Sprache, das man braucht, um darüber erst argumentieren zu können. Und na, so eine Versionsverwaltung zum Beispiel hat ja intern irgendwelche Algorithmen oder so eine Memory Allocation und was im Cache stehen bleibt und so weiter. Und über diese Algorithmen, ganz ohne um welches Problem es geht, kann man jetzt auch wieder komplex argumentieren, so was für Eigenschaften hat das, was brauchen wir eigentlich, wie kann man das lösen, kann man das lösen, wie schnell kann man das lösen und so weiter und so fort. Und dann hat man so eine Theorie über Algorithmen. Und dann hat man ja immer noch dieses konkrete, okay, jetzt haben wir einzelne Algorithmen und jetzt kann man verschiedene davon, die sich sehr ähnlich sind, zusammenfassen zu ganzen Klassen von Algorithmen. Und darüber hinaus gibt es dann irgendwann diese abstrakte Mathematik. Und, der Punkt, wo ich die Grenze für mich persönlich zwischen Informatik und Mathematik treffe, ist, dass wenn man von Informatik eine Ebene abstrakter geht, dann hat man irgendwie ein anderes Stück Informatik. Wenn man von Mathe abstrakter geht, dann hat man immer noch Mathe. Also so der Punkt, wo das dann seine eigene Abstraktion wird. So, ich bin irgendwie so da an diesen Punkten. Also wie mache ich einen einzelnen Algorithmus, der irgendwas tut? Und was für Klassen von Algorithmen, die irgendwas tun, können dann überhaupt existieren? Und was können wir gar nicht machen? Wofür kann es gar keinen Algorithmus geben? Und das ist so dann, also wir sind jetzt schon so ein paar Minuten hinter dem Punkt mit den glasigen Augen, fühlt euch nicht schlecht. Und das ist so der Punkt, wo ich dann gefragt werde, genau, und das alles, alle diese Schritte werden an der Uni gemacht. Und wenn sich dann jemand mit seinem Drucker hinstellt und fragt, also ich mache ja diese Informatik, also das steht jedenfalls auf meinem Studium drauf. Und du machst diese theoretische Informatik. Aber das ist ja gar nicht die Theorie von dem, was ich tue. Naja, die Theorie von dem, was du tust, ist ein Schritt weiter. Und wenn du nicht in der sechsten oder so von diesen Schritten bist, dann mache ich nicht genau die Theorie von dem, was du gerade tust. Leider, also, oder auch zum Glück kann man da irgendwie sehr viele Schritte weit gehen. Und naja, dann werde ich gefragt, warum tust du das? Wozu ist das gut? Warum tun Leute Dinge? Also ich bin kein Psychologe, aber ich habe gehört, manchmal tut man Dinge, die zu nichts gut sind. Einfach nur so. Also, und naja, mir macht das irgendwie noch so Spaß. Und dann ist es so in Terms of Lohnarbeit eins der deutlich angenehmsten Dinge, die existieren so in der Konversation so mit den Leuten um mich rum. Und ich meine, okay, andere Leute tun nützliche Dinge. So, wenn man einen Drucker hätte, dann ist rausfinden, wie man den Drucker fixt, irgendwie nicht so der schlechteste Ansatz. Aber macht euch das Spaß? Mir wird es nicht tun. Ja, also, und da gibt es halt Probleme und die kann man halt lösen und das sind irgendwie Mathe-Rätsel. Es gibt Leute, die tun so Dokus, die tun immer nur das Gleiche. Ich finde wenigstens was raus, das hat noch keiner gelöst. Also, weiß nicht, warum tut ihr eure Hobbys? Manchmal machen Dinge einfach Spaß. Ich habe mir das dann irgendwie immer so vorgestellt. So, der Praktiker sitzt da auf seinem Drucker und denkt sich so, wie abgeheben ist diese komische Mathe? Und der Mathematiker sitzt da so, ich habe nichts mit diesen kaputten Computern am Hut. Aber irgendwie sieht das in der Realität gefühlt eher immer so aus. Der Praktiker hat sehr viel bessere Dinge zu tun, sich zu fragen, als was tut diese abstrakte Mathe? Und der Mathematiker reagiert darauf gar nicht und denkt eigentlich nur an sein, was auch immer das Rätsel ist, das gerade losgeht. Also irgendwie ist der Konflikt auch manchmal einfach gar nicht da. Das fand ich auch ganz lustig als Erkenntnis. Vielleicht ist das auch der Grund für die glasigen Augen, ich weiß nicht so genau. Und ja, sehr viele Dinge, die in der Praxis relevant sind, beschäftigen wir uns in der Theorie gar nicht. Faktor 10, 10 times Engineer, was auch immer, komm wieder, wenn du aus dem Totisch relevant bist. Cache-Effekte, echt nicht unser Problem. Begrenzte Ressourcen, wird schon gefixt werden, oder? Ändert sich sowieso dauernd. Wir ist deswegen jedes Mal unser Unifeld umwerfen, dann werden wir ja nie fertig. Insoweit man mit irgendwas fertig werden kann. Und Okay, ich habe jetzt euch jetzt nur erzählt, was das alles nicht ist. Was bleibt denn dann eigentlich übrig so? So eins der Hauptdinge von praktischen Problemen ist ja irgendwie, es fängt an mit einem Computer und dann ist er meistens irgendwie kaputt oder nicht ausreichend. Also irgendwie sowas. Es ist irgendwie, es ist messy, es ist laut, es hat Bits und es hat Bitflips und davor sitzt irgendwie ein Mensch und dann geht das irgendwie alles nicht, weil irgendwo ist was schiefgelaufen, weil ein Bug im Compiler den Assembler kaputt macht und keine Ahnung. Und dann war es alles nicht in der Versionsverwaltung, was weiß ich. Das ist uns irgendwie zu doof. Also haben wir uns was Besseres ausgedacht. Das sieht dann irgendwie so aus. Wir haben keine Bits und wir haben keine Bitflips und wir denken uns alle Fehler, die irgendwie existieren können, weg. Wir ignorieren das Konzept von Druckern über die SSD geht kaputt und whatnot. Wir sagen einfach, stell dir einen Computer vor, aber er ist perfekt. Ich weiß, schwieriges Konzept. Aber tun wir mal für eine Sekunde so. Also wir haben irgendwie keinen Computer, wir haben die Idee von einem Computer und das nennen wir dann meistens Maschinenmodell, weil das Wort hat sich halt jemand vor, ich weiß nicht, ob in den 50ern oder 70ern ausgedacht, aber also wir haben eine Abstraktion und die ist im Grunde nur eine Definition, die sagt, welche Rechenoperationen können wir tun. Es ist so eine reine Vorstellung und es ist auch nicht eine einzige, die wir irgendwie entdeckt haben oder so. Das ist was, das denkt man sich aus im Dialog mit allen anderen. Und das denkt man sich auch immer wieder neu aus, je nachdem, was man gerade braucht. Also manchmal bearbeiten wir einzelne Bits. Manchmal stellen wir uns vor, wir haben reelle Zahlen. Manchmal sagen wir, na, wir haben Maschinenwörter, aber die sind irgendwie so und so groß und da können wir, vielleicht können wir Plus drauf machen, vielleicht können wir auch mal, vielleicht sagen wir auch, hier können wir das und da nicht. Vielleicht haben wir auch Zugriff auf Zufallszahlen und manchmal nicht so. Also wir denken uns das jedes Mal aufs Neue aus. Und wenn man ein Paper implementieren will, in dem ein Algorithmus drinsteht, ist die allererste Frage, die ihr euch beantworten müsst, in welchem Maschinenmodell ist das? Und solange ihr das nicht beantworten könnt, wisst ihr auch nicht, ob ihr es implementieren könnt. Weil vielleicht sagt das Maschinenmodell auch, wir haben beliebig viele parallele Prozessoren. Und wenn ihr das nicht habt, ist das nicht euer Algorithmus für das Problem, was ihr gerade habt. Das heißt also, wir sitzen da und versuchen, ein Problem zu lösen und dann stelle ich fest, das geht nur in dem Spezialfall. Na, dann denke ich mal ein Maschinenmodell für den Spezialfall aus. Passt doch. Und wenn man jetzt so einen Algorithmus dann bewerten will, ist ja irgendwie die Frage, so die allererste, wie lang braucht der? Und was ist so eine Laufzeit? Naja, irgendwie, mein Algorithmus braucht 17 Sekunden. Okay, meistens sitzt man nicht da und denkt, der braucht 17 Sekunden, sondern eher 17 Sekunden pro 1000 Einträge in meiner Datenbank. Oder sowas in der Art. Und in der Theorie haben wir dann eher so ein, okay, wie viele von diesen Operationen, die wir uns definiert haben, brauchen wir? Und dann sagen wir nicht, wir brauchen 327.333, sondern irgendwie so 17 mal Einträge in der, wie viele Einträge in der Datenbank? Oder vielleicht auch 17 mal Logarithmus von den Einträgen in der Datenbank. Was weiß ich, vielleicht sucht ihr ja nur. Und es ist schon sortiert oder sowas in der Art. Das heißt, da kommt dann irgendwie so eine lustige Funktion raus und die 17 ignorieren wir meistens auch, weil asymptotisch relevant ist es nicht. Und dann kommen da diese lustigen kleinen Bildchen raus und auf der Y-Achse seht ihr, wie lang das braucht und auf der X-Achse seht ihr, wie groß diese Daten sind. Und wenn ich euch gerade komplett abhänge, so werft mal so eine Frage rein. Ich weiß nicht, ob ich euch schon verloren habe. Aber dieses N-Quadrat ist irgendwie immer noch nicht das Ende der Geschichte. Weil was ist denn das eigentlich? Ist das der schlechtmöglichste Fall, aber wir sind eigentlich immer so schlecht oder nur meistens oder fast nie? Oder ist das ein Durchschnitt und im schlimmsten Fall kann es deutlich schlimmer sein? Oder ist das der Erwartungswert für jedes Einzelne, was nicht das Gleiche ist? Also das ist dann auch der Durchschnitt, aber umgekehrt ist das nicht das Gleiche. Und so weiter und so fort. Und auch das ist Teil vom Maschinenmodell. Und auch das müsst ihr wissen, wenn ihr anfangt, was zu implementieren, weil gute Zufallswerte sind schwer, gerade wenn irgendwie Krypto oder Security drin ist. Oder vielleicht habt ihr überhaupt keinen, oder vielleicht braucht ihr unbedingt eine Antwort bis dann und dann und so eine Durchschnitts- oder eine erwartete Geschwindigkeit reicht, hilft euch überhaupt nicht. Und das uns, naja, nicht wir können das in jedem Fall, sondern wir können das manchmal, wenn wir Glück haben. Das ist ja nicht so das, worauf man stolz ist, wenn man dieses Paper schreibt. Das steht dann da also nicht ganz groß und fett, Achtung, Warnung, Limitierung, sondern eher so im Nebensatz, und wir können das alles tun und das ist das Neue und das Erste und das Beste in the average case. Ja. Das Und die Implikationen davon, die könntet ihr dann vielleicht auch wissen wollen oder brauchen, wenn man, bevor man anfängt zu implementieren und bevor man da ewig viel Zeit rein versenkt hat. Und jetzt habt ihr also irgendwie, sagen wir mal, zwei Algorithmen und der eine ist so quadratisch und der andere ist so log hoch 18. Welcher ist denn jetzt besser?
Kommt auf der Hälfte an.
Genau, also so der Algorithmik ist dann meistens so, wir können das in besser als linearer Zeit, das ist richtig gut, das ist nur polylogarithmisch. Dann diese beiden Kurven, die schneiden sich da irgendwo, also abhängig von der Input-Datengröße. Und log hoch 18 braucht verdammt lange, bis es echt besser als sowas wie ein n hoch 18 wird. Und so das Universum kann so eine Maximalzahl an Bits an Informationen speichern. Und es gibt auch Funktionen, die schneiden sich erst rechts davon. So, Mathe kann Dinge ausrechnen, für die gibt es keine reale Entsprechung. Und dann kann das ja nicht nur eine Laufzeit sein, das kann ja irgendwie auch euer Speicherplatz sein. So Cache-Effekte und so Dinge, die wir ignorieren, die manchmal interessieren die euch, ich weiß doch auch nicht. Das ist das, wo ich dann glasige Augen kriege. Und also ihr seht schon, da hat man irgendwie einiges an Spezialfällen. Und wenn wir da jetzt noch diese ganzen praktischen Probleme von Bitflips zu Cache-Effekten mitzählen würden, dann müsste man das jedes Mal von vorne aufbauen, wenn es neue Computer gibt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das irgendwie das Ziel der Aktion wäre. Kommt drauf an. Meistens fangen wir ja an mit irgendwas, was sehr grundlegend ist. Und dann kann man sagen, aber wenn wir was Stärkeres haben, können wir mehr machen. Und also so ein Algorithmus, der hat ja irgendwie Bauteile, so Abhängigkeiten, die man dann aus alten Paper nimmt. Also nicht so npm install und mehr so by the algorithm of Knut 1987, Quelle 17. Besser erklärt in Quelle 33 mit dem Pseudocode von Quelle 75. Genau, und wenn man das dann nicht für alle Schritte braucht, dann kann man halt einzelne Schritte damit machen. Sowas wie, keine Ahnung, dass man Zufallswerte braucht, ist dann nur für eine Komponente relevant oder so. Ja, ich kann verstehen, dass Leute glasige Augen kommen. Ich habe da Spaß dran. Ja, aber manchmal ist es irgendwie auch nützlich und wenn man will, dass das nützlich ist, hier nochmal so eine kurze Checklist. In welchem Maschinenmodell ist euer Paper hier irgendwie eigentlich? Laufzeit, Speicherplatz, alles was da angegeben ist, passt das zu eurer Problemgröße? Asymptotisch wie, in welcher Größenordnung sind denn die Konstanten? Das ist echt schwer nachzurechnen actually, weil dann läuft man diese ganze Chain an Quelle Knut 1987 hinterher und darf sie alle lesen. Und manche OCR-Scans sind echt schlecht. Und habt ihr die Ressourcen, die da irgendwie drin stehen? Also nicht, dass irgendeine Abhängigkeit sagt, angenommen, wir haben hier irgendwie beliebig viel parallele Prozessoren oder so. Und dann kann man anfangen zu lesen, was da eigentlich steht und welche Garantien es euch gibt. Die Reihenfolge ist total hilfreich, weil ja. Und trotzdem, obwohl das jetzt irgendwie alles so unterschiedlich ist, irgendwie ist es dann doch oddly ähnlich. Also das, was man manchmal Modularisierung nennt, so diese verschiedenen Teile und dann stöpselt man die zusammen und dann greift das alles so schön ineinander und dann kann man das eine Teil auswechseln, so den Sortieralgorithmus, der hier in der Bibliothek ist und der da drüben steht. Naja, ist auch nur Abstraktion. Oder dieses wunderschöne, lass doch nicht dasselbe Ding dreimal aufschreiben, wir geben dem einen Namen und dann können wir das jedes Mal wiederverwenden. Ist jetzt nicht viel mehr als ein Stück Notation. Okay, Leute mit Computern haben herausgefunden, dass man mehrere Buchstaben pro Variable nehmen kann. Informatiker neigen dann eher so dazu, alle Alphabete, die wir finden können, zu verwenden. Und wenn das ausgeht, dann verwenden wir sie nochmal und hoffen aufs Beste und beten. Und das, naja, Computer, also es hilft ja irgendwie zusammenzuarbeiten, darüber zu reden, was man da tut und wie reinzuchecken und so weiter. Das tun wir der Wissenschaft auch und die Ergebnisse dann nicht unbedingt aufgeschrieben und dann hat man irgendwie so dieses Insider-Problem von Leuten, die an Unis sind und Dinge mitbekommen und Leuten, die es nicht sind und das nicht tun. Naja, und finally in der Plattform-Independence, also VMs oder JVM oder was auch immer. Also so anders als so ein Maschinenmodell ist jetzt auch nicht. Danke. Mhm.
Hat jemand Fragen? Obwohl ja schon anfänglich gesagt wurde, dass wir alle mit glasigen Ohren da sitzen oder so ähnlich.
Ja?
Michael, cooler Vortrag. Ja, was ich fragen wollte ist, du hast doch bestimmt von diesen Leuten gehört, die Hashtable, eine neue Hashtable-Implementierung gefunden haben, die die ehemals geglaubten konstanten Laufzeiten oder Space Requirements da gesprengt hat. Da gab es jetzt irgendwie so ein paar Demo-Implementierungen, aber noch nichts Fixes. Das war irgendwann letztes Jahr oder so, hoffe ich.
Könnte sein, dass ich was gehört habe. Es könnte genauso gut eine andere Anekdote sein. Keine Ahnung.
Okay.
Sorry.
Manchmal auch nützlich anscheinend.
Ja, also ab und zu finden Leute Dinge, aber war das nicht vor allem ein Fall von irgendein Undergrad hat was implementiert, ja, und keiner hat geglaubt, dass es funktioniert und irgendwie hat es doch funktioniert?
Ja, ist irgendwie so.
Ja, aber das ist ja am Ende nur, wenn du jedes Detail verstehst und es bauen kannst, dann. Ja.
Weitere.
Lockquadrat-Ding.
Weitere Fragen? Anmerkungen, auch gut. Moment.
Also unsere Unis sind so Anmerkungen, die gefürchteten. Die
nein, also ich fand zum Beispiel das Thema mit der Laufzeit so schön, weil es halt doch so viel näher an der Praxis ist, als man vielleicht meint. Und bei mir als blutiger Programmieranfänger damals diese Laufzeit extrem geholfen hat, halt keinen Quatschcode zu schreiben und halt keine 85 verschachtelten Vorschleifen, sondern zu verstehen, was eine Hashmap ist und sowas. Deswegen, also ich finde eigentlich dieses Thema mit der Laufzeit, egal wer sich von theoretischer Informatik abgeschreckt fühlt, sollte sich zumindest das Thema mal angucken.
Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich genau diese Ecke von TheoInf reingenommen habe und nicht irgendeine der anderen. Und warum das eine Stück TheoInf ist, das man irgendwann im Bachelor sieht und nicht eine der vielen anderen.
Was gibt's noch?
Wie, was gibt's noch? Also um mich herum machen ganz viel. Also irgendwie, es gibt sehr viele Datenstrukturen, auf denen Leute arbeiten. Und das, was man im Bachelor sieht, Stacks, Heaps, Listen, Arrays und so weiter, irgendwie viel mehr geforscht wird an Dingen wie Graphen oder so. Aber am Ende gibt es sehr viel. Ich würde nicht behaupten, dass ich da jetzt alles weiß. Konkretere Fragen?
Noch jemand glasige Ohren?
So eine halbe Stunde Vortrag, dann ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne einfach hinüber.
Gut, dann vielen Dank.